Ihr hört Olle Kamellen, den Geschichtspodcast. Wo Geschichte lebendig wird. Jack the Ripper. Nur wenige Namen haben sich so sehr in das postindustrialisierte Bewusstsein eingebrannt, wie der dieses Mannes, der im Herbst 1888 mehrere Frauen im East End von London ermordete und dessen Identität bis heute unbekannt ist. Dabei war er weder der erste noch der einzige Serienmörder in dieser bewegten Zeit. Aber die Namen von Eusebius Pierre Daniel, Hugo Schenk oder Thomas Neal Cream, Serienmörder aus Frankreich, Österreich und England, dürften heute nur hartgesottenen True-Crime-Fans bekannt sein, obwohl sie Jack the Ripper in der Grausamkeit der Taten und der Anzahl der Opfer in nichts nachstanden. Doch nur über Jack the Ripper gibt es unzählige kulturelle Erzählungen. Filme, Serien, Graphic Novels, Bücher, die öffentliche Wahrnehmung ebenso geprägt haben wie die Ereignisse selbst. Darin verschwimmt alles. Tatsachen und Fiktion vermischen sich. Das Ereignis überwindet die Begrenzungen des Faktischen und wird zu einer Idee größer als das Leben. Geradezu ikonisch überstrahlen Taten und Täter, auch dank dieser kulturellen Adaptionen, die Ära des viktorianischen London. Warum ist das so? Was macht Jack the Ripper als Kulturphänomen so verführerisch? Dieser Frage gehen wir heute nach und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Olle Kamellen, dem Geschichtspodcast. Man kann die Geschichte von Jack the Ripper rein auf der Faktenlage ruhig beschreiben als viele Löcher, wenig Käse. Zwischen April 1888 und Februar 1891 wurden im East End 11 Frauen augenscheinlich ermordet aufgefunden. Die Kriminaltechnik steckte damals zwar noch in den Kinderschuhen, aber sicher scheint, dass 6 von ihnen durch einen Kehlschnitt von einem Linkshänder getötet wurden. Da sich bei der 6. Toten allerdings das Wundmuster von den anderen unterschied, blieben letztlich 5 Frauen, die bis heute allgemein als Opfer dieses unbekannten Täters anerkannt werden. 2 der Frauen, Elizabeth Stride und Catherine Eddowes, wurden in einer einzigen Nacht ermordet. Das war das sogenannte Doppelereignis. Während der Mordserie werden Polizei und Presse geradezu überschwemmt mit Bekennerbriefen. Die meisten entpuppen sich dann schnell als Wichtigtuerei, doch am Ende bleiben 3 Sendungen übrig, die zumindest ernst genommen und auch längere Zeit dem Täter zugeschrieben wurden. Der berüchtigte Dear Boss Brief, die From Hell Karte und letztlich ein Päckchen mit Teilen einer Niere, die der pathologischen Untersuchung nach möglicherweise menschlich war. Der Schreiber des ersten Briefes gab sich den Namen Jack the Ripper, womit also die Entstehung des Namens schon geklärt wäre. Zu den weiteren Fakten gehört eine Schmiererei in einer Straße unweit des Tatortes von Catherine Eddowes. In der Goldston Street wird ein Stück ihrer blutgetränkten Schürze gefunden und direkt darüber steht eine Kritzelei an der Wand mit Kreide geschrieben. In dieser Kritzelei werden Juden erwähnt. Und da der Superintendent und der Commissioner der Metropolitan Police antisemitische Ausschreitungen fürchteten, lassen sie die Kritzelei umgehend abwischen, bevor sie fotografiert werden kann. Aus dem Grund sind heute nur noch Abschriften der Kritzelei verfügbar, die den Wortlaut allerdings in 3 verschiedenen Fassungen wiedergeben. Was dort wirklich stand und ob der Schriftzug überhaupt in einem Zusammenhang mit dem Mord an Eddowes stand, man weiß es nicht. Neben den Tatorten und den pathologischen Berichten über die Verletzungen der Toten sind das im Wesentlichen die gesicherten Tatsachen. Der ganze Rest besteht aus Vermutungen, Gerüchten, Interpretationen. Zeugenaussagen ergeben keine, auch nur annähernd einheitliche Beschreibung des Täters. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie viele Frauen Opfer des Rippers wurden, von wem die Briefe und das Päckchen stammen und ob das Doppelereignis wirklich auf das Konto eines einzigen Täters ging. Dafür, dass Medien und Kultur seit 130 Jahren dazu beitragen, die Idee eines einzigen Wahnsinnigen zu verfestigen, ist die unstrittige Faktenlage in dem Fall überraschend dünn. Es gibt Möglichkeiten und dazugehörige Wahrscheinlichkeiten. Einige Deutungen der Ereignisse erscheinen realistischer als andere, zum Beispiel, dass die fünf Frauen, die auf die gleiche Weise ermordet wurden, dann eben auch von dem gleichen Täter ermordet wurden. Das klingt jetzt erstmal realistisch, aber klare Beweise, echtes Wissen sucht man vergebens. Wenn man jetzt an alle Schlussfolgerungen, die aus Indizien mit Fragezeichen gezogen wurden, ebenfalls ein Fragezeichen setzt, dann kommt man früher oder später an den Punkt, an dem man in Erwägung ziehen muss, dass es den irren Serienmörder von Whitechapel womöglich gar nicht gegeben hat. Doch trotz der vagen Indizien stürzt sich die Öffentlichkeit damals wie heute beinahe lustvoll auf die Idee eines wahnsinnig genialen Einzeltäters. Spätestens mit dem Aufkommen des Namens Jack the Ripper verdichtete sich eine unklare Gefahrenlage mit zahlreichen Gewalttaten zu einem einzigen Urheber. Eine Art Singularisierung des Bösen fand statt. Beinahe wirkt es, als wollten die Menschen diesen Einzeltäter. Um zu verstehen, warum die Morde von Whitechapel so über sich hinauswachsen konnten und die Menschen so bereitwillig an dieses singuläre Böse glauben wollten, muss man die gesellschaftlichen Umstände kennen, in denen die Ereignisse sich zutrugen. London war Ende des 19. Jahrhunderts die größte Stadt der Welt. Flaggschiff der Industrialisierung, Drehscheibe des globalen Handels und das Ziel zahlloser Migranten. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts kamen hauptsächlich Iren, die der großen Hungersnot in Irland zu entkommen versuchten. Später flüchteten dann vor allem osteuropäische Juden vor den zunehmenden Gewaltpogromen in ihren Heimatländern. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verdoppelte sich die Bevölkerung Londons von rund 3 Millionen auf rund 6 Millionen im Jahr 1900. Viele Zugereiste hatten ihre ganzen Besitztümer zusammengekratzt, um in der Fremde ihr Heil zu suchen und kamen entsprechend arm in London an und begannen deshalb dort ganz unten. Sie landeten im Ostteil der Stadt. Eine unvorstellbare Überbevölkerung war die Folge. Die Menschen stapelten sich geradezu in den kärglichen Behausungen des East End. Der Sozialreformer Charles Booth, der zwischen 1889 und 1902 umfassende Studien über die Lebensbedingungen der Londoner Arbeiterschaft anstellte, beziffert die Einwohnerschaft des East Ends auf 611.000 Menschen. Nur 30 Jahre zuvor lag diese Zahl noch bei 485.000. Das entspricht also einer Zunahme von 130.000 Menschen in nur 30 Jahren. Booth tat noch mehr, der legte über seine Erhebungen und Studien eine Karte der Armut, die sehr deutlich zeigte, wie schlecht es den Menschen im East End im Vergleich zum goldigen Westen ging. Er markierte den Reichtum, den Wohlstand eines Haushalts in unterschiedlichen Farben und man sieht sehr, sehr deutlich, dass sich im Osten viel Grau und Schwarz auffindet. Schwarz ist die höchste Armutskategorie. Im Westen dagegen finden sich weit mehr Haushalte in Gelb- und Rottönen, denen geht es also dort verhältnismäßig gut. Der Stadtteil East End, wegen seiner Nähe zum Hafen und den Industriegebieten von jeher Quartier der einfachen Arbeiter und nicht besonders wohlhabend, verkam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Slum. Arbeitslosigkeit, mangelnde Hygiene, Krankheiten, Kriminalität und Alkoholismus bestimmten das Leben der Menschen. Während zum Beispiel Kanalisation und Straßenbeleuchtung im reichen Westen bereits modernisiert worden waren, hatten die ärmeren Viertel mit Seuchen und stockdunklen Straßen zu kämpfen. Ein Choleraausbruch im ebenfalls sehr heruntergekommenen Soho raffte zum Beispiel 1854 innerhalb von 10 Tagen über 500 Menschen dahin, weil ein öffentlicher Brunnen verseucht war. Im East End gab es sogenannte Lodging Houses, schäbige Notunterkünfte, in denen man sich für wenige Pence ein Bett für eine Nacht mieten konnte. Diese Lodging Houses markierten sozusagen die hauchdünne Grenze zwischen Obdach und Obdachlosigkeit. Tags wie nachts waren in Whitechapel Menschen auf den Straßen unterwegs. Obdachlose auf der Suche nach einem ruhigen Schlafplatz, Prostituierte und Tagelöhner in der Hoffnung, doch noch das Geld für ein Bett verdienen zu können, Kriminelle in der Hoffnung auf eine Gelegenheit und die Blauröcke der Metropolitan Police, die Streife liefen. Das ganze Viertel war erfüllt von den Geräuschen und Gerüchen der Hoffnungslosigkeit. Das East End von London war Ende des 19. Jahrhunderts, das kann man ruhig so sagen, die Gosse der Stadt. Teile Whitechapels wurden für anständige Menschen zu No-Go-Areas. Mitunter traute sich noch nicht einmal die Polizei in diese Gegenden, so heißt es beispielsweise von der Dorset Street. Auch ohne die Morde war das Elend in dem Viertel angetan, Abscheu, Angst und Mitgefühl in allen auszulösen, die nicht dort leben mussten. Eine Stadt mit so vielen armen Menschen, in der Reichtum und Armut, Oberschicht und Bodensatz, elegante Herrenclubs und verlauste Arbeitshäuser so unüberwindlich getrennt sind, befindet sich zu jedem Zeitpunkt kurz vor dem Kollaps der gesellschaftlichen Ordnung. Nicht nur wegen der verbreiteten Armutskriminalität im East End besaß die Polizei dort kein Vertrauen. Sie galt auch als staatliches Unterdrückungsorgan, das den Kampf der noch jungen Arbeiterbewegung für bessere Lebensbedingungen immer wieder behinderte. Bereits im Jahr 1887 waren am Bloody Sunday auf dem Trafalgar Square Demonstrationen gegen Armut und eine Ausweitung polizeilicher Befugnisse mit Gewalt zerschlagen worden. Kurz, die Stadt und speziell das East End war ein Pulverfass. In diese Situation hinein begann das Morden. Ab April 1888 wurden immer wieder augenscheinlich ermordete Frauen gefunden. Scheinbar willkürlich wurden mittellose Frauen getötet, die auf unterschiedliche Weise versuchten, sich das Geld für ein Bett im Lodginghouse zu verdienen. Nur 2 von ihnen gingen tatsächlich regelmäßig der Prostitution nach, wie die Autorin Hallie Rubenhold in ihrem Buch »The Five« aufzeigt. Die Verletzungen der Toten wiesen zwar darauf hin, dass der Täter in seinem Kopf einem bestimmten Drehbuch folgte, aber Zeitpunkt, Opfer und Durchführung der Tat schienen in 4 Fällen planlos und zufällig. Er schlug zu, wo sich ihm die Gelegenheit präsentierte und ließ sich dabei nicht von der Nähe anderer Menschen abschrecken. Alle bis auf eine der Taten wurden zwar im Schutz der Dunkelheit, jedoch in aller Öffentlichkeit begangen. Zu allen Widrigkeiten, der Arbeitslosigkeit, den Krankheiten, dem Elend und dem entsetzlichen Hunger kam eine neue Bedrohung über die Menschen im East End. Unbekannt die Quelle, unbekannt die Richtung und dadurch allgegenwärtig. Wer würde die Nächste sein? Die Schwester? Die Frau? Die Tochter? Vor wem musste man sich hüten? Einem Mann mit Schnurrbart? Einem mit Hut? Oder einem langen Mantel? Das Aufkommen billiger Druckerzeugnisse, sogenannter Tabloids, befeuerte ein Gemisch aus Angst, Informationswunsch und Wut auf Obrigkeiten. Zeitungsjungen riefen täglich die neuesten Schlagzeilen und alle grausigen Details der Fälle aus. Redaktionen überschlugen sich mit Extrablättern und Sonderausgaben. Weder mit wüsten Spekulationen noch mit Spott über die Unfähigkeit der Polizei hielt man sich zurück. Traumhafte Verkaufszahlen waren die Folge der Hyperemotionalisierung. Für die Obrigkeit dagegen waren die Morde von Whitechapel eher ein politisches Problem, denn sie zogen die weltweite Aufmerksamkeit auf die Elenden der größten Stadt der Welt und damit auch auf die politischen, strukturellen und humanitären Versäumnisse der britischen Krone. Die Morde steigerten die auch vorher schon kurz vor dem Volksaufstand stehende Wut der Menschen noch. Die Stimmung im East End kochte so hoch, dass die Polizei fürchtete, die Situation könnte außer Kontrolle geraten. Die abscheulichen Morde hätten natürlich auch in einem besser gestellten Stadtteil zu starken Emotionen geführt. Aber die allgegenwärtige Not unter den Benachteiligten förderte einen Hang, eine ganze Menge Dinge in Tat und Täter zu projizieren. Die Morde wurden eine Metapher und ein Synonym. Jack the Ripper, ein Strohmann für alles, was schief lief im Ostteil der Stadt. Einem September 1888, also nach Beginn der Morde, im Punch Magazine erschienener Artikel über die Slums von London, war illustriert mit einer Karikatur, die den Zusammenhang von Verelendung und Kriminalität als hohlwangiges Gespenst mit langem Messer darstellte. Die Parallele dieser Nemesis of Neglect zu dem Mörder, der umging, war unübersehbar. Das heruntergekommene Viertel und die ohnehin emotional aufgeladene Grundstimmung dort waren der perfekte Nährboden für die Mystifizierung des Täters. Es passierte im September 1888 aber noch mehr. Nach der insgesamt vierten, der zweiten von einem Linkshänder per Kehlschnitt ermordeten Frau, bildete sich unter der Leitung des ortsansässigen Bühnenbildners George Lusk eine Bürgerwehr aus bewaffneten Männern, die nachts zusätzlich zu den Polizisten der Metropolitan Police patrouillieren sollten. Doch obwohl Lusk Scotland Yard mehrmals die Zusammenarbeit anbot, um Kräfte und Wissen zu bündeln, lehnte die Met ab, weil das zum einen als Eingeständnis ihres Unvermögens gedeutet werden und zum anderen die Menschen zur Bildung weiterer paramilitärischer Gruppen ermutigen könnte. Und das andere, was passierte im September, war, dass die Londoner Presse Post bekam. Der brisante gesellschaftspolitische Hintergrund der Taten machte sie zu einer hervorragenden Gelegenheit, sich zu profilieren. Sowohl die Presse als auch die Polizei erhielten im Lauf der Mordserie immer wieder Post von Schreibern, die behaupteten, den Täter zu kennen oder gar selbst der Täter zu sein. Fast alle wurden nach Prüfung als Werke von Scherzbolden und Wichtigtouren, die ihre 15 Minuten Ruhm abgreifen wollten, verworfen. Lediglich drei Sendungen blieben übrig. Zwei der Briefe stammten nach Einschätzung der Polizei von derselben Person und enthielten genügend Details, um zumindest zunächst ernst genommen zu werden. Die Polizei ließ sie daher veröffentlichen, um Hinweise zu Handschrift und Urheber zu bekommen. Die Briefe waren mit einem Namen unterschrieben: Jack the Ripper. Die dritte Sendung, zwei Wochen später, war an George Lusk, den Leiter der Bürgerwehr, gerichtet und enthielt neben einem Schreiben eine halbe Niere, die der untersuchende Arzt in der Pathologie als menschlich klassifizierte. Dem letzten Opfer war eine Niere entfernt worden. Und obwohl die Polizei selbst schnell argwöhnte, dass die Briefe nicht von dem Frauenmörder stammten, obwohl der Inhalt der dritten Sendung so viel mehr Anlass zu Verdacht bot, war Pandoras Büchse mit der Bekanntgabe der Briefe geöffnet. Endlich hatte das Monster einen Namen und der verfing auf Anhieb in den Menschen. Hier war ein Täter, ein Mann, an dem man seine Angst festmachen konnte. Und nicht nur Angst, sondern auch Wut über die Nichtbeachtung der Armen und Verzweiflung über ein Leben in Not. Die Nemesis der Vernachlässigung aus dem Punch Magazine wurde zu einem konkreten Menschen und dadurch emotional leichter handhabbar. Menschliches Leben in den Londoner Slums wurde ja nicht nur von einem wahnsinnigen Frauenmörder bedroht, sondern eben auch von Krankheit, Hunger, Straßengewalt. Wie soll man damit umgehen, dass man zum Bodensatz einer Gesellschaft gehört, die sich nicht für die Armen interessiert? Wie soll man die Ohnmacht gegen eine besser gestellte, von Standesdünkel erfüllte Oberschicht aushalten? Woher die Kraft nehmen, weiterzumachen, immer weiter, wenn man auf einer verlausten Strohmatratze im Lodginghaus aufgewacht ist und nicht weiß, ob man sich diesen Luxus auch in der folgenden Nacht wird leisten können? Die Not im East End war das Kind vieler Väter und Jack the Ripper war daher weniger eine Person als vielmehr ein Haltepunkt für die, die sich im Kampf mit der ganzen Welt befanden, um nicht unterzugehen. Als ob man durch ein umgedrehtes Fernglas schaut, wurde durch den Namen und die Verdichtung auf eine Person alles, was vorher erschlagend und unmöglich zu ändern war, durch die Verkleinerung und Singularisierung überschaubar. Der Name bezeichnete nicht nur einen Frauenmörder, sondern das ganze menschliche Elend des Viertels. Diese wichtige gesellschaftliche Funktion eines Namens besteht übrigens unabhängig von der Frage, ob es nun einen Täter gab oder mehrere Täter, auch davon, wie viele Frauen nun tatsächlich da ermordet wurden. Und ich glaube, sie war die wichtigste Voraussetzung für den Legendenstatus, den die Taten, aber vor allem der Name Jack the Ripper schließlich erreichte. Was ebenfalls dazu beitrug, zu dieser Mystifizierung, war der Sog des Unbekannten. Der Tod der insgesamt 11 Frauen war ein Rätsel. Und Rätsel, erst recht solche, an deren Lösung viele Menschen interessiert sind, üben eine gewisse Anziehungskraft auf Menschen aus. Die Suche nach dem Monster von Loch Ness oder dem Bigfoot beschäftigt Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Menschen auf der Welt in Vollzeit, die ihr Leben oder zumindest ihre Freizeit damit zubringen, Beweise zu finden. Und je mehr Menschen nach der Wahrheit forschen, desto reizvoller wird es für alle anderen, endlich Antworten präsentieren zu können. Der gleiche Mechanismus greift auch bei dem sogenannten Zodiac Killer, der Ende der 1960er Jahre in Kalifornien 5 Menschen tötete. Auch er schickte Briefe an Polizei und Presse, legte sogar noch kodierte Nachrichten bei, an denen sich bis heute die Hobbydetektive die Zähne ausbeißen. Und auch er ist bis heute unbekannt. Und ganz folgerichtig ranken sich auch um ihn viele Mythen. Es gibt Bücher und Filme über den Zodiac Killer. Und der San Francisco Chronicle schrieb 2007 über ihn, ich übersetze jetzt einfach mal, dieser Fall wird nicht verschwinden. Das Katz-und-Maus-Spiel, das der Killer mit der Polizei vollführte, die Rätselcodes, die er der Presse schickte und sein plötzliches Verschwinden in den frühen 1970ern verleihen dem Zodiac-Fall einen Legendenstatus, der die eigentlichen Morde noch überragt. Dass die Menschen also auch nach dem Ende der linkshändigen Kehlschnittmorde im November 1888 nicht aufhörten, sich für die Morde zu interessieren, dass die Frage, wer Jack the Ripper war, bis heute alle paar Jahre wieder aufkommt, ist die logische Konsequenz der Ungewissheit. Unzählige Interessierte, Profis wie Laien, sogenannte Ripperologen, haben seit jenen Tagen im Herbst 1888 versucht, die Identität des Mannes zu enthüllen, den die Metropolitan Police von London und gefühlt die halbe Welt suchte. Bis heute vergeblich. Obwohl die polizeilichen Akten 1988 nach 100-jähriger Sperrfrist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, obwohl die Kriminaltechnik mittlerweile so viel weiter ist, obwohl das Internet heute Faksimiles der Originaldokumente und damit neue Recherchemöglichkeiten bietet, gibt es keine Gewissheit, nur immer neue Theorien. Die Person, der das Kunststück gelänge, die Identität des Mörders zu lüften, wäre auf einen Schlag weltberühmt. Ihr Name wäre auf immer mit den Ereignissen von Whitechapel verknüpft. In gewisser Weise würde sie genauso singulär wie der ikonische Täter. Das führt zu der etwas kuriosen Situation, dass es für die Größe der Legende und den Daseinszweck von Ripperologen auf der ganzen Welt eigentlich besser ist, dass der Fall mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nie geklärt werden wird. Man sieht also, es ist erstaunlich wenig gesichert. Vieles kann sein, kann auch nicht sein. Vieles liegt im Nebel. Möglich, dass die Frauen in Wirklichkeit von unterschiedlichen Tätern ermordet wurden. Möglich, dass der wahre Täter mehr oder auch weniger als die 5 allgemein anerkannten Opfer getötet hat. Möglich, dass unter den vielen Briefen an Polizei und Presse auch einer des Täters war, ohne dass er erkannt worden ist. Möglich, dass der Täter nicht Jack, sondern Walter oder Cedric hieß. Möglich, dass irgendeiner der zahllosen Theorien, die Profis und Laien über die Identität des Mörders über die Jahrzehnte aufgestellt haben, tatsächlich richtig, aber nicht überprüfbar ist. Möglich ist also, dass vieles ein bisschen oder alles ganz anders war, als es sich im allgemeinen Konsens manifestiert hat. Und doch ist der Name Jack the Ripper nichts weiter als ein Same, der auf fruchtbaren Boden fiel. Dort wuchs er heran zu einem Mann mit Namen, zu einer klar umrissenen Mordserie mit identischem Täter. Das vielgestaltige Böse wurde zu einem singulären Bösen, kompakt, emotional und kognitiv erfassbar. Jack the Ripper ist weniger der Mörder, sondern vielmehr ein Kulturphänomen, geschaffen von der speziellen Mixtur aus Verwahrlosung, drohendem Volksaufstand, einer unbekannten, allgegenwärtigen Gefahr, einem gewitzten Briefeschreiber, Sensationsmedien und dem tiefen Wunsch der Menschen im East End, ihr elendes Leben zu verbessern. Immerhin sorgten diese Morde, die so viel unerwünschte Aufmerksamkeit auf das Elend zogen, dafür, dass in den folgenden 20 Jahren Gesetze erlassen und bauliche Maßnahmen durchgeführt wurden, um das Leben im East End ein wenig erträglicher zu machen. Immerhin das. Danke fürs Zuhören. Und weil das alles aber natürlich nicht bedeutet, dass die Morde deshalb weniger grausam, weniger bedeutsam sind, und weil man nicht vergessen darf, dass in Whitechapel 11 Frauen einen entsetzlichen Tod gestorben sind, soll diese Folge mit den Namen der Ermordeten enden. Emma Elizabeth Smith, ermordet am 3. April 1888. Martha Tabram, ermordet am 7. August 1888. Mary Ann Nichols, ermordet am 31. August 88. Annie Chapman, 8. September 1888. Elizabeth Stride und Catherine Eddowes, beide ermordet in der Nacht vom 29. auf den 30. September 1888. Mary Jane Kelly, ermordet am 9. November 1888. Rose Milet, ermordet am 20. Dezember 1888. Alice Mackenzie, ermordet am 17. Juli 1889. Eine unbekannte Frau, ermordet am 9. September 1889. Und Frances Coles, ermordet am 13. Februar 1891. Danke fürs Zuhören. Ja.